Bildung in Thüringen. Diskussionen zur Bildungspolitik.
Fragen zur Erziehung.
Neuigkeiten aus Kitas,
Schulen und Hochschulen. Bildung in Thüringen, jeden ersten und dritten Donnerstag im Monat ab 16 Uhr auf Radio Frei.
Herzlich willkommen zu Bildung in Thüringen und ich freue mich auch, dass ich nicht allein im Studio bin, denn wir haben heute viele Themen zu bearbeiten oder möchten bearbeiten. Eins davon ist natürlich das Aktuellste, da geht es um die Beamtung. Erstmal herzlich willkommen, Micha.
Hallo Richard.
Ja, es gibt also immer wieder Diskussionen in der Bildungspolitik und wir wollen uns zunächst mit dem Thema beschäftigen, Verbeamtung in Thüringen, die soll reaktiviert werden und wir haben dann im Verlauf der Sendung, im zweiten Teil der Sendung, auch noch einen Zeitzeugen der Gewerkschaftsgeschichte hier im Interview. Norbert Hocke aus Berlin hat hier mir Rede und Antwort gestanden vor einer Konferenz, die hier bei Radio Frei stattgefunden hat. Und das wollen wir nachher kurz noch einspielen. Aber zunächst einmal geht es zum Thema Verbeamtung. Da gab es zwar lange Zeit Ruhe. Und jetzt hat sich die Landesregierung wieder entschlossen, Verbeamtungen von Lehrerinnen und Lehrern vorzunehmen. Ja. Was sind die Motive dafür?
Da lässt sich trefflich drüber streiten und rumdeuten. Es gibt sozusagen die offizielle Ebene. Die offizielle heißt, wir wollen das attraktiv machen. Wir wollen, dass die Lehrer gut abgesichert sind etc. Ne? Und inoffiziell ist es eigentlich so ein bisschen die Kapitulationserklärung vor dem Lehrerinnenmangel, der in einigen Schularten, einigen Regionen größer ist als in anderen, aber insbesondere Regelschulbereich und im ländlichen Bereich, diese beiden, wenn das auch noch aufeinander trifft, gibt es massiv Probleme, sodass es mit Stellenbesetzung und Nachbesetzung, weil ja viele in Rente oder in Pension gehen, und das ist die Ausgangslage und bei gleichzeitig schlechterer Bezahlung der Regelschullehrer im Vergleich zu allen anderen umliegenden Bundesländern, dann hat man sich das angeguckt. Alle haben gewarnt, wir auch, also die GEW Thüringen, Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft, und haben gesagt, das funktioniert so nicht. Das Ministerium hat es trotzdem gemacht und abgewartet. Jetzt ist das Kind in den Brunnen gefallen. Das heißt, ich habe ganz viele Regelschullehrerstellen offen, kann die nicht nachbesetzen. Und jetzt ist man halt auf die Idee gekommen, wir müssten wieder verbeamten. Und genau das hat das Kabinett diese Woche am Dienstag beschlossen.
Aber eine Verbeamtung an sich bringt doch nicht mehr Leute, die jetzt hier in Thüringen Lehrer werden wollen.
Ja, die einen sagen so, die anderen so. Also es gibt schon Menschen, auch in diesem pädagogischen Bereich, in diesem Lehrbereich, denen ist das sehr wichtig, die Verbeamtung. Da ist halt Sicherheit mit verbunden. Man ist halt unkündbar. Man kriegt eine Pension, die deutlich höher ist als der staatliche Rentenanspruch. Da gibt es Leute, die das machen. Was nicht funktionieren wird, unserer Voraussicht nach, ist, wenn man die Leute trotzdem eine Besoldungsgruppe weiter unten tiefer bezahlt als in Sachsen-Anhalt oder in Hessen oder in Bayern. Das sind 500-600 Euro brutto in der ersten Erfahrungsstufe. Auch dort müsste man eigentlich nachziehen und die Regelschullehrer, die tariflich bezahlten, in die höhere Gruppe als auch die Beamten in die höhere Besoldungsgruppe holen. Und das scheut man noch. Aber ich glaube, es ist eine Frage der Zeit. Der Mangel wird es erpressen.
Dann wird es immer wieder diese Diskussionen geben, auf die andere, nicht nur Gewerkschaften, schon hingewiesen haben. Verbeamtete Lehrkräfte erzeugen irgendwann auch Pensionslasten.
Ja, wobei die Landesregierung dort ein Nachhaltigkeitsmodell in Aussicht gestellt hat. Die wollen bei den beamteten Lehrern gleichzeitig wieder 0,2% waren es, glaube ich, wegnehmen und in so eine Fonds einzahlen, der dann später mal die Pensionslasten zum größeren Teil tragen soll. Also angeblich soll es sozusagen neutral sein, im Vergleich, als wenn man die angestellt lassen
würde. Das ist aber genau der Punkt, der in der Bundesrepublik, auch in der alten Bundesrepublik, nie geklappt hat. Man hat in diesen Fonds eingezahlt, hat den aber immer wieder genommen, um Schulden zu tilgen und andere Dinge zu finanzieren, sodass also einige Bundesländer auch bei den Pensionslasten, die jetzt auf ihnen ruhen, schon so an das Limit gekommen sind.
Ja, Da gebe ich dir recht. Es ist ja auch volkswirtschaftlich oder auch betriebswirtschaftlich muss man natürlich rechnen. Es gibt Niedrigzinszeiten und Hochzinszeiten und da muss man gucken, hat man langfristige oder kurzfristige Verbindlichkeiten. Wenn man jetzt einen Fonds auflegt, aber kaum Zinsen dafür bekommt, lohnt es eigentlich nicht. Einen Fonds anzulegen lohnt in Hochzinsphasen. Aber das ist so Thema Volkswirtschaft. Das geht jetzt zu weit. Prinzipiell, also wir als GEW Thüringen, wir sind weder dagegen noch dafür für die Verbeamtung, wenn sich an den Arbeitsbedingungen der Leute was verbessern würde damit. Das würden wir begrüßen. Also es sind eigentlich noch, also erstmal muss man der Landesregierung so ein bisschen auf die Schulter klopfen, die wollen auch mal gestreichelt werden. Das ist okay. Ihr tut was für die Lehrer. Es kommt ja noch dazu, dass die Stellenanzahl auch hochgefahren werden soll. Das können wir nachher nochmal besprechen. Aber es gibt eben auch viele Baustellen im Beamtenrecht. Als Beamter muss ich aber auch dann die 20 Jahre mindestens arbeiten. Ich muss bis 67, also ich Altersteilzeit und so weiter, ist dann schwerer möglich oder gar nicht. Das ist das eine, das andere, ich kann leichter versetzt werden als ein angestellter Lehrer. Also wenn Bedarf ist bei der Schule XY, wo ich gar nicht hin will, dann kann mich mein Dienstherr natürlich leichter dahin versetzen, als wenn ich angestellter Lehrer bin und mein Dienstort ist in meinem Arbeitsvertrag festgehalten. So, es gibt ja auch Nachteile des Beamtentums. Ich darf nicht streiken. Ja. Und es gibt eben darüber hinaus einfach noch ein paar Baustellen, die immer noch offen sind und darüber hinaus angegangen werden müssen. Also auch was die Behandlung der Beamten betrifft, also die Tariferhöhung des öffentlichen Dienstes, dass man die Zeit gleich übernimmt und nicht erst ein halbes Jahr später, um Geld zu sparen. Dass man nicht einseitig Arbeitszeitverlängerung anordnet als Dienstherr. Das ist im Beamtenrecht ja auch einfacher als für die Angestellten. Dass man die Altersversorgung nicht einfach hoch oder runter, also meistens runterdreht. Dass man die Höherstufung in der Dienstaltersstufe nicht willkürlich macht. Dass man nicht ungerechtfertigte Disziplinarmaßnahmen ergreift und so weiter. Dass man nicht einfach die Beihilfe, also das ist das System
der Versorgung
im Krankheitsfall, dass man da nicht willkürlich, das kann ja alles der Gesetzgeber. Es ist alles auf dem Gesetzgebungswege. Das kann der alles durch den Landtag peitschen, wenn er die Mehrheit hat, und kann da willkürlich was hoch oder runter drehen, ohne dass ein Tarifpartner dasteht und sagt, nein, stopp, so geht das nicht, wir haben hier einen gültigen Vertrag. Das sind so die Nachteile vom Beamtentum, es gibt auch eine Menge Vorteile.
Dann wollen wir mal diese Landesregierungs-Schulterklopf-Streicheleinheit ein bisschen beenden an der Stelle. Beamte, das müssen wir vielleicht den Hörerinnen und Hörern nochmal sagen, erhalten ja keinen Lohn. Die werden vom Dienstherrn alimentiert. Ja. Deshalb sind die auch bei Tarifauseinandersetzungen im Prinzip ausgeschlossen und die Gewerkschaften und Verbände, die für die öffentlichen Dienstbeschäftigten Tarifverhandlungen aushandeln, die fordern dann immer von den Regierungen die zeitnahe oder zeitgleiche Übertragung der Tarifergebnisse auf die Beamten, damit die also auch in den Genuss dieser Tarifauseinandersetzung kommen. Da hat sich aber in den letzten Jahren auch eingebürgert, dass die Landesregierungen das zeitversetzt machen. Also teilweise ein halbes Jahr später, manchmal sogar ein Jahr später, erst diese Angleichung vorgenommen hat, um Geld zu sparen.
Ja, die Thüringer Landesregierung. Also einige andere Bundesländer auch, aber es gibt auch einige Bundesländer, wie jetzt zum Beispiel Rheinland-Pfalz oder Bayern, die haben das sofort übertragen, jetzt diesen neuen Tarifabschluss. Bayern zahlt sogar noch eine Prämie für jeden Beamten. Ich glaube, 500 Euro kriegt da jeder noch so da oben drauf. Also es ist ein bisschen nach Kassenlage. Offiziell wird dann natürlich immer was anderes. Die Finanzministerin stellt sich ja nicht hin und sagt, ich will jetzt mal auf Kosten der Beamten das nochmal sparen, sondern sie irgendwelche triftigen Gründe, die dann gefunden werden. Ich will aber nochmal auf den Punkt hinaus, wir klopfen, also im Moment haben wir tatsächlich mal auch ein Lob ausgesprochen, müssen wir ja auch mal tun. Die Landesregierung, es geht da auch um die Verbeamtung, aber es geht vor allen Dingen, geht es um die Erhöhung der Stellenzahl. Also in den Haushaltsverhandlungen, die ja noch laufen, soll so viel Geld mehr eingestellt werden, dass nächstes Jahr eben, dass diese Deckelung auf 500 Neueinstellungen pro Jahr, das ist Thema, haben wir schon oft gehabt. Die reichen hinten und vorne nicht aus, weil 800 oder 900 und übernächstes Jahr wahrscheinlich 1100 Leute gleichzeitig in Rente gehen oder in Pension. Reicht also nicht aus, werden immer weniger Lehrer bei mehr größerer Schüleranzahl. So, jetzt haben sie halt beschlossen, nächstes Jahr dann 900 Leute und übernächstes Jahr sollen es wohl statt 500 650 sein. Also es ist sozusagen ein Aufwuchs nochmal um 450 zusätzlich zu dem, was man eigentlich vorhatte mit den 500 pro Jahr. Das kann man begrüßen. reicht aber hinten und vorne dennoch nicht. Ich sag's gleich an. Wenn man Inklusion ernst nehmen will, dann muss da konsequent eine Doppelbesetzung in jede Klasse, in jede Schule. Da müssten die 2.000-3.000 einstellen im Jahr.
Da frage ich jetzt nochmal nach. Da gab es ja nach wie vor den Abbaupfad der Landesregierung im öffentlichen Dienst. Ist der damit für den Lehrerbereich ausgesetzt?
Der ist nicht ausgesetzt, sondern die haben den Stellenabbaupfad bis 2025 verlängert und dann auch abgeschwächt. Also es gibt weiterhin für den öffentlichen Dienst den Stellenabbaupfad, aber in abgeschwächter Form, wobei da keiner entlassen wird, sondern das sind sozusagen natürliche Abgänge durch Leute, die den Arbeitgeber wechseln oder vor allen Dingen natürlich durch Altersabgänge. Und das, wenn man die Zeit nach hinten schraubt, gehen natürlich mehr in Rente oder Pension und insofern ist der abgeschwächt worden, sodass man jetzt mehr Spielraum hat.
Das ist also die aktuelle Situation. Es werden mehr Lehrkräfte eingestellt und die Neueingestellten sollen also auch verbeamtet werden. Das ist so das Fazit, was man hier verkünden kann.
Genau, das kann man verkünden. Mehreinstellungen, man muss immer vorsichtig sein mit den Begrifflichkeiten. Es sind mehr gegenüber vorher, aber sind trotzdem weniger als in den Alters Zeit gehen.
Also da wird sich noch wahrscheinlich noch mal eine Lücke auftun.
Ja, natürlich.
Gibt es bei den beabsichtigten Verbeamtungen jetzt eine Zeitspanne oder eine Altersgrenze? Bisher ist ja so landläufig, glaube ich, die Altersgrenze bei Verbeamtungen ab 45. Soll sich diese Verbeamtung, die die Landesregierung jetzt vorhat, nur auf neu eingestellte junge Kräfte beziehen?
Also die Altersgrenze, auch das hier legt seit 2006 ungefähr, legt das jedes Bundesland selber fest, wie die Besoldungsregelungen da gelten. In Thüringen ist es so, wenn man den vollen Anspruch auf die Besoldung haben will, muss man mindestens 20 Jahre im Dienst sein. Heißt also 20 Jahre vor Renteneintritt, das war mal 65, also 45. Jetzt ist es ja 67, also 47. 47 ist die Altersgrenze, alle, die davor liegen, haben das Recht, einen Antrag zu stellen auf Verbeamtung und das soll im Sommer erfolgen. Also jetzt ist die Phase der Antragstellung und der Prüfung. Da muss ja ein Amtsarzt draufschauen, auch so ein kleineres oder größeres Problem. Wo kriege ich so viele Amtsärzte her, um 3.000 Leute parallel zu begutachten? Und zum 1. bzw. 3. August sollen die dann verbeamtet werden. Das betrifft, also es gibt 18.000 Lehrer ungefähr in Thüringen an staatlichen Schulen. Und davon sind ca. 6.000 Tarifangestellte des Landes. Und davon die Hälfte ungefähr sind unter 47. Also ungefähr 3.000 können den Antrag nicht mal mehr stellen. Und die anderen 3.000, wenn sie denn möchten, können das tun. Und geschätzt 2.000 oder 2.500 werden das auch tun.
Die Alternative zur Verbeamtung wäre natürlich auch das Angestelltenverhältnis zu festigen und sicherer zu machen. Da gibt es ja auch die Möglichkeit, Kündigungsschutz zu erreichen nach einer bestimmten Dienstzeit, dass man da also nicht gekündigt werden kann. Vielleicht müsste man da auch nochmal gehaltsmäßig, aber das hast du schon gesagt, aufgebessert werden. Es gibt also auch die Alternative, im Angestelltenverhältnis zu bleiben und da eine sichere Arbeitsstelle zu erhalten.
Ja, gibt es, wobei man kann das rein verhandeln in die Tarifverträge mit dem Kündigungsschutz nach so und so vielen Jahren. Mir ist nicht bekannt, dass im öffentlichen Dienst, also in diesem Lehrbereich, dort Leute mal entlassen wurden. Da gab es halt Teilzeit, solidarische Teilzeitmodelle, das kennst du ja noch aus deiner Zeit. Ja. Aber da wird doch keiner entlassen. Also wenn man das Kind nicht prügelt und pünktlich zur Arbeit kommt, wirst du nicht entlassen. Diese Angst, die die Leute da haben, die ist irrational. Die ist also empirisch überhaupt nicht begründet. Die braucht man nicht haben. Man hat ein paar andere Nachteile, finanzielle, aber es gibt eben auch die Vorteile, ich kann mich eben auf die Straße stellen und streiken, wenn ich denke, mein Gehalt reicht nicht aus oder die Urlaubstage oder sonst welche Regelungen. Das kann ich tun. Das kann ich als Beamter eben nicht. Und ich kann eben auch nicht ganz so leicht versetzt werden. Mhm. Kommt dazu. Das ist könnte für viele ein Grund sein, den Antrag nicht zu stellen.
Wir machen jetzt erstmal eine kleine Musikpause. Hoffnung auf morgen heißt der Titel. Und dann würde ich doch noch gerne mal auf die Frage Verbeamtung zurückkommen. Was kommt dann auf die Leute zu? Womit müssen sie rechnen? Und wie läuft dieses Verfahren ab, nachdem der Antrag dann gestellt worden ist? Und wenn Sie Fragen haben, liebe Hörerinnen und Hörer, können Sie die auch stellen. 737 und 4x8 ist die Nummer hier im Studio.
Thüringen in Erfurt zu hören auf 96,2 MHz auf Radio Frei.
Ja, wir machen weiter mit der Frage Verbeamtung. Da ist also vieles noch unklar. Und die Leute, die jetzt Anträge stellen sollen, machen das eigentlich so ein bisschen auf blauen Dunst hin. Ich möchte verbeamtet werden.
Nein, die kriegen jetzt in den nächsten Tagen oder Wochen, beziehungsweise hängt jetzt in den nächsten Tagen vom Ministerium dort ein Aushang an jeder Schule, wo so Basisinformationen erstmal draufstehen. Aber wie das genau läuft, wie lange dauert die Bearbeitung des Antrags? Wann muss ich wohin, zu welchem Amtsarzt, wie ist das weitere Verfahren, wie ist meine genaue Besoldung, wird meine Erfahrungsstufe übernommen und so weiter. Wie ist das mit meinen Rentenansprüchen? Habe ich dann sozusagen einen zweiten Rentenanspruchstopf, nämlich über die
Angestelltenverhältnis?
Über das Angestelltenverhältnis, das eine. Wie ist das mit der Betriebsrente dort? Geht die über oder nicht? Und so. All diese Details, die sind vielleicht schon geregelt, aber noch nicht öffentlich kundgetan. Und solange das nicht öffentlich kundgetan ist, können wir als Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft natürlich auch nichts sagen. Und wir werden aber, weil du vorhin so sagtest, wenn Sie Fragen haben, da würde ich jetzt mal bremsen, es haben ja schon 17 Leute in der Pause jetzt angerufen, ich würde da einfach einbremsen und sagen, wenn wir diese Informationen haben, ganz seriös, dann holen wir uns noch einen Referenten aus dem Ministerium und machen Informationsveranstaltungen dazu. Quer im Land, also in den Schulamtsbezirken und laden die Leute dazu ein und dann können sie genau die Fragen loswerden. Und wir helfen ihnen natürlich, wir sind ihre Interessenvertretung, wir helfen ihnen natürlich auf dem Weg auch der Verbeamtung, das ist klar.
Ist anzunehmen, dass die Landesregierung einfach einen Joker zieht und fertig vorbereitete Programme hat, die sie dann umsetzt?
Weil schön wär's. Also ja, ich sag mal, je mehr die sich einen Kopf gemacht haben, umso besser. Schlecht wär's, wenn sie sich keinen gemacht hätten und jetzt so irgendwie anfangen bei null. Das glaube ich aber nicht, weil es ist ja auch bis 2008, glaube ich, ist ja verbeamtet worden auf Antrag und unter bestimmten Bedingungen. Also das ist ja kein völlig fremdes Verfahren für das Land Thüringen. Es gibt ja auch in anderen Bereichen durchaus Verbeamtung, siehe Polizei oder sowas. Also man hat ja Erfahrung damit. Warum soll das nicht klappen?
Okay, dann wenden wir uns vielleicht noch mal ein paar anderen Themen zu. Im Bildungsbereich gibt es ja auch immer wieder Diskussionen um Hochschulen. Und da habe ich gesehen, dass die GEW zu einer Hochschulkonferenz aufruft oder einlädt im April.
Richtig, am 1. sogar. Das ist kein April-Scherz, sondern am 1. Genau, diesmal findet die statt an der Fachhochschule Erfurt und hat das große, also das ist so ein bisschen so ein Schnittpunkt-Thema, die Rolle der Hochschulen in Zeiten wankender Demokratie. Also es gibt das Thüringer Hochschulgesetz, das regelt so die Mitbestimmung in den einzelnen Einrichtungen. Das lässt zu wünschen übrig an vielen Stellen, ist jetzt allerdings verbessert worden an einzelnen Punkten, aber auch nicht an den wirklich wichtigen und zentralen, wie wir so finden. Und da wird Mitbestimmung teilweise eben erschwert, sag ich mal so. Und gleichzeitig findet das vor einer gesellschaftlichen Debatte statt, wo Leute sich massiv populistischen Strömungen hinwenden, weil sie eben genau das Gefühl haben, nicht mitbestimmen zu können. So, finde den Fehler, ne? Also da muss man eins zu eins zusammenzählen und genau das wollen wir machen, diese beiden Themen zusammenbringen und da wird es verschiedene Referenten geben, also von uns natürlich, von der GEW selber, wir haben ja ein Referat Hochschule und Forschung, sind die beiden Leiter oder Leiterinnen natürlich auch anwesend, Andrea Scholz und der, hilf mir,
hier ist noch genannt, Direktor der Fachhochschule Erfurt, Professor Dr. Volker Zerbe, wird also eine Rede halten und der Dr. Hauk Scholz, Rechtsanwalt, zu Fragen der paritätischen Besetzung von Hochschulgremien. Das ist ja auch ein wichtiges Thema, um das die Gewerkschaften immer wieder gekämpft haben, um da Vertreter von Gewerkschaften und Verbänden in bestimmte Gremien hineinzubekommen. Erinnere mich an Beiträge, die wir hier über die Uni Jena gemacht haben, nachdem es da einen Präsidenten gibt und einige andere Dinge.
Und Marco Hennhöfer mir ist der Name gerade entfallen. Das liegt aber daran, dass Marco Hennhöfer relativ neu ist in dem Leitungsteam. Der wird dann mit dem Dr. Alexander Jendell ein Podiumsgespräch haben oder eine Diskussion. Thomas Hoffmann ist noch dabei, auch von uns, von der GEW. Und die werden diskutieren darüber, wie man Hochschulen selber auch attraktiv machen kann durch eine gute Hochschulgesetzgebung. Da Wolfgang Tiefensee ist angefragt. Letztes Jahr war er dabei bei der Hochschulkonferenz. Ich gehe davon aus, dass er auch diesmal die Zeit finden wird, dort auch dabei zu sein. Genau, und das ist also insgesamt, wenn man sich für Hochschulpolitik und Mitbestimmung und so weiter interessiert, ist man gerne eingeladen. Das ist also
was muss man tun, um da hinzukommen?
Es gibt auf unserer Internetseite, also gew-thüringen.de und dann ein Schrägstrich und dann Hochschulkonferenz. Die Seite ruft man auf. Dort gibt es einen Link, da kann man sich online anmelden, beziehungsweise Kontaktdaten von der Referentin bei uns im Haus. Ich sage nochmal das Datum, also am 1. April, das ist ein Samstag von 10 Uhr bis 15.30 Uhr in der Fachhochschule Erfurt im Raum 5E11. Alle Daten findet man, wie gesagt, auf gew-thüringen.de/Hochschulkonferenz.
Bei der Hochschulkonferenz wird jetzt aber nicht irgendwelche, da werden nicht Tarifergebnisse diskutiert. Das war ja eine der Forderungen, die ewigen Befristungen und langen Beschäftigungszeiten von Teilzeitkräften oder unbezahlten Kräften an Hochschulen zu beseitigen. Das ist nicht Gegenstand dieser Versammlung.
Also zumindest nicht primär. Ich sagte ja, primär geht es ja um diese Mitbestimmungsgeschichten. Sekundär kann das natürlich eine Rolle spielen, wenn es darum geht, Hochschulen attraktiv zu machen für nicht nur für Studierende, sondern auch für Mitarbeiter, dass sie da hinkommen, weil eben an dieser Hochschule gut mitbestimmt werden kann und ich mich einbringen kann, möchte ich dort gerne arbeiten und gehe dort gerne hin. Und genau darum geht es auch.
Danke für die Information zunächst einmal. Du hast noch einen anderen Termin dann und ich werde dann hier das Thema mit dem Zeitzeugen aus dem Gewerkschaftsbereich allein weiter bestreiten. Danke, dass du da warst.
Bitteschön, Richard. Danke.
Hören im offenen Kanal Jena am 2. und 4. Sonntag im Monat ab 16 Uhr.
just a coincidence that it coincides with my pigment. My pigment.
When the day is done, hold me close. Promises are ours to keep.
Ever since adolescence, I always knew I was destined. Characteristics of angels, behaviorism of devils. My manipulative rebel, always looking for trouble. They thought that I wouldn't change an amount to something worth talking about. I walk in the house, slam the door shut behind me. Lock myself in my room, hoping someone will find me. I'm crying, but I'm not talking it out. If you try to talk, I'ma shout. Grab a fistful of my hair and begin to pull it out. The drop in my scalp hurts, but what I find awkward is how people look at me when I walk in a room, gawking like owls. Eyeball all my life, so I'm used to being the talk of the town. Ain't no more calming me down. I'm standing up tall and I'm proud. Time to face all of the doubt. Time to shame all of you clowns. Never give up. You gotta get up. If you fall to the ground, you can't do it alone. Everybody needs some help, but you can't go anywhere if you don't believe in yourself.
When the day is done,
stay the course. Stay the course. Stay the
course. Hold me close. Are ours to keep.
Just stay the course, stay the course, stay the
course. All the clouds would disappear.
Yeah. Ever since adolescence, I always knew I was different. Just a coincidence that it coincides with my pigment. With everything I was given and every word I depicted, I strive to become the greatest, but only became a victim. The industry is conflicted, inner cities are wicked. My only wish is for you to remember me when I'm 60. Life is full of complexity, all I see is inequity. No one stays like they say they will, all I need is longevity. Integrity, I stick to the principle. There's so much shit in my head that I really think you should know. I'm a potential plan, I just need some more room to grow. I really want you to stay, but I really think you should go. You can smoke to the fire burning inside me. I've been yearning for profit. I immersed as a tyrant and rolled some dirt as a diamond. I didn't do it alone. Everybody needs some help, but I couldn't have got this far if I didn't believe in myself.
When the day is done, are ours to keep.
Just stay the course, stay the course.
All the clouds would disappear. Who can say where the road will go? As the world goes round and round.
With my pigment, my pigment, my pigment.
Wipe away your tears, baby.
The pain is finally over. Remain as proud as a soldier. You state the course of this path, and your faith was rightfully chosen. My thoughts reside in the ocean, they're deeper than what you know. You'll never stop me from grinding. The eagerest locomotive. I sense the hate in your banter. Eating away like cancer. I won't be done until I'm substantial in my financials. Money's the contribution to knowledge, power, and health. But you won't achieve either one if you don't believe in yourself.
When the day is done,
stay the course.
Hold me close.
Stay the course.
Promises are ours to keep.
Just stay the course.
Stay the course.
All the clouds would disappear.
Stay the course.
When the day is done,
stay the course.
Stay the course.
Hold me close. Are ours to keep.
Just stay the course.
Stay the course. Stay the course.
All the clouds would disappear. Yeah.
Was different.
Was different.
Bildung in Thüringen.
Sie können die Sendung nachträglich hören in der Wochenaudiothek auf der Internetseite von Radio Frei www.radio-frei.de und als Podcast auf der Internetseite der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft www.gew-thüringen.de.
Sie können die Sendung natürlich auch auf der Internetseite von Radio Frei täglich bis 7 Tage nach Sendung nachhören. Und die Hörerinnen und Hörer aus Jena können die Sendung am Sonntag und dann in der 14-tägigen Wiederholung anhören. Wir kommen jetzt zu einem Beitrag mit einem Zeitzeugen, Norbert Hocker aus Berlin, ein Erzieher, der sich intensiv für die Gewerkschaftsbewegung einsetzt. Ich habe das Gespräch aufgezeichnet vor der Sendung und möchte das jetzt kurz einspielen. Bei Bildung in Thüringen stellen wir Ihnen heute vor Norbert Hocke, Sozialpädagoge und Gewerkschafter aus Berlin. Biografische Fakten zu Norbert Hocke. Der gelernte Erzieher arbeitete von 1974 bis 1978 als Bildungsreferent beim Bischöflichen Jugendamt Berlin und beim Bund der Deutschen Katholischen Jugend. Nach dem Erwerb der Fachhochschulreife studierte er Sozialarbeit, danach Erziehungswissenschaft an der Technischen Hochschule in Berlin. Von 1983 bis 1993 war er Leiter einer evangelischen Kindertagesstätte in Berlin. Seit 1986 ist er in den geschäftsführenden Bundesvorstand der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft gewählt worden und dort für den Vorstandsbereich Jugendhilfe und Sozialarbeit zuständig. Zu seinen weiteren Vorstandsaufgaben gehören die Familien- und Migrationspolitik. Von September 1998 bis Ende April 2005 hatte er das Amt des stellvertretenden GEW-Vorsitzenden inne. Er ist Sprecher des Bundesforums Familie, im Vorstand der Arbeitsgemeinschaft für Kinder- und Jugendhilfe und Mitglied des Fachausschusses Soziale Berufe, Ehrenamt beim Deutschen Verein für öffentliche und private Fürsorge. Und heute zu Gast hier im Studio bei Bildung in Thüringen. Gast im Studio ist jetzt Norbert Hocke von der GEW. Herzlich willkommen, Norbert.
Herzlich willkommen.
Du hast in der GEW viele Sachen erreicht, hast viel mitgemacht und du bist einer derjenigen, die die Entwicklung des Bildungswesens hier in den neuen Ländern von Anfang an begleitet, teilweise auch mitgestaltet hast. Was sind denn aus deiner Sicht die entscheidenden positiven Ergebnisse dieser großen Entwicklung?
Zunächst einmal der Respekt meinerseits gegenüber den Lehrerinnen, gegenüber den Hochschulbeschäftigten, den Erzieherinnen, die in einem hohen persönlichen Aufwand diese Wende überhaupt mitgestaltet haben. Und wenn ich mir den Kita-Bereich jetzt im Speziellen anschaue und den Hortbereich, so muss man ja sagen, dass hier die Frauen durch ihre zur Verfügungstellung Arbeitszeit und Arbeitsplätze erhalten haben, die in vielen anderen Branchen zusammengebrochen sind. Das war für die Kinder, für die Jugendlichen ganz wichtig, dass das Personal zumindest dann Teilzeit beschäftigt, aber erhalten blieb. Wenn dies eine Männerbranche gewesen wäre, dann hätte sich die gesamte Gesellschaft eines hohen Lobes bedient. Hier war es so, dass die Frauen oft alleine gelassen waren mit ihrer Situation. Sie waren oft die Alleinverdiener noch als Erzieherin, als Hortnerin, aber sie haben es geschafft, solidarisch Arbeit abzugeben. Das war, finde ich, für mich auch der größte Aspekt, hier weiterhin die Kollegin zu unterstützen, weil sie hier eine immense persönliche Leistung gebracht haben. Und der zweite Punkt war, dass wir inhaltlich aufbauen konnten auf einer guten, fachlich fundierten Ausbildung, dass wir die Rolle des und das Bild des Kindes neu verändern mussten in den Bildungsinstitutionen. Hier war das eigene Kind jetzt stärker zu berücksichtigen. Das bedeutete noch einmal einen Systemwechsel, der für die Pädagoginnen und Pädagogen zum Teil wieder anknüpfen konnte an die Wurzeln von Fröbel und anderen, aber gleichzeitig doch mit der Diskussion um Kinderrechte eine selbstständigere Erziehung ermöglichen konnte. Das war ein großer Punkt über die Jahre. Und ein dritter Punkt natürlich, wenn ich mir die Zeit heute anschaue, der Sieg letztendlich der Kollegin, dass sie den Rechtsanspruch auf einen Krippenplatz, auf einen Kindergartenplatz so lange auch hochgehalten haben in den neuen Bundesländern, das war ja für die alte Republik überhaupt kein Thema. Familienpolitik war ein bisschen Kindergeld, steuerliche Erleichterung und der Würmling-Ausweis, der Verkehrsminister, der die Möglichkeit gab, in der Bahn günstiger zu fahren, wenn man eine Familie hatte. Nein, hier waren die Kollegen bereit, immer wieder die Diskussion über die Bedeutung der frühkindlichen Bildung in die Diskussion des gesamtdeutschen Systems einzubringen. Das hat sich nachher bewährt, sodass wir dann in den 90er Jahren den Rechtsanspruch auf einen Kindergartenplatz und letztendlich jetzt vor kurzem dann auch den Rechtsanspruch auf einen Krippenplatz bekommen. Da haben die Kollegen hier in den 5 neuen Bundesländern sind sie dran geblieben und das war, finde ich, ein Erfolg, den sie für sich auch verbuchen können.
Der aber in der Gesellschaft wahrscheinlich gar nicht so gewertet worden ist. Und ich muss mal ergänzen, also nicht nur Kindergarten, auch jetzt in Thüringen, für Thüringen speziell, auch die Frage Hort.
Ja, die Frage Hort in Thüringen ist natürlich nochmal eine ganz besondere, weil es ging ja immer im ständigen Wechsel hin und her. Und die Chance, die jetzt eigentlich besteht, aus den Schulen einen ganzen Tag für Bildung, Erziehung und Betreuung für Kinder und Jugendliche zu machen, der müsste jetzt noch konzeptionell erfolgen. Ich finde, die Kollegen haben, als sie im kommunalen Bereich im Hort waren, eine eigenständige Hortpädagogik auch entwickelt. Und die gilt es jetzt mit in die Schule zu nehmen. Der Bildungsauftrag, den die Kinder- und Jugendhilfe hat, der kann sich auch in der Grundschule widerspiegeln. Und da hoffe ich, dass man im Schulgesetz auch wirklich Änderungen in Thüringen herbeiführt, die deutlich machen, zu einer Schulleitung gehört eine Horterzieherin. Zu einer Gesamtkonferenz müssen Sitz und Stimme auch die Horterzieherin haben. Dann lässt sich eine Pädagogik einen ganzen Tag völlig neu gestalten und das fehlt noch und das würde aber zu einer Aufwertung dieser Kolleginnen führen, bis dahin, dass man dann vielleicht auch im Tagesrhythmus Freizeit, Schule, Bildungsverwissen vermitteln und dann entsprechend auch Exkursionen machen kann, die gemeinsam mit Lehrern und Erziehern gemeinsam gestaltet werden. Hier haben gerade die Kolleginnen aus dem Hortbereich, die ja aufgrund ihrer Ausbildung sehr wohl beide Bereiche miteinander verbinden könnten, eine große Chance, die aus meiner Sicht durch die Landesregierung bisher zu wenig genutzt wird.
Das Gespräch mit Norbert Hocke setzen wir nach der nächsten Musik fort und dann wird es darum gehen, wie sich die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft nach der Wende entwickelt hat.
Thüringen. Auch zu hören im offenen Kanal Jena am 2. und 4. Sonntag im Monat ab 16 Uhr.
Wie hat sich die Bildungsgewerkschaft GEW entwickelt in der Zeit nach der Wende? Wie ist sie den Herausforderungen, die dort anstanden, gerecht geworden?
Sie ist stärker Tarifgewerkschaft geworden. Das heißt, dass wir vor der Wende ja fast 60% Beamte und dann ein paar Hochschulleute und ein paar Jugendhilfeleute hatten. Aber die Beamten dominierten die Fragen in der GEW. Parallel dazu hatte sich aber auch in der Reformpädagogik viele Kollegen aus dem Schulbereich, der Gesamtschule, der Integrationsarbeit entwickelt und die klassische Gewerkschaft in ihrer Interessensvertretung verbreitert um eine Professionsentwicklung, dass wir eine andere Pädagogik auch als Lehrerin, als Erzieherin, als Sozialarbeiter gestalten. Das ist spürbar geworden. Durch die Wende kam dann nochmal deutlich hinzu der Punkt der Tarifgewerkschaft. Wir hatten ja nach der Wende, da weiß kaum einer mehr, in Thüringen, in Sachsen, in Sachsen-Anhalt, kommunalpolitische Konferenzen. Das war ein Thema, mit dem die GEW damals überhaupt in die Kommunalpolitik auch eingestiegen ist, die ja nur im klassischen Schulbereich bisher beheimatet war, also auf Länderebene präsent. Nun begann sie hier eine Ebene der Kommunalpolitik mit den Kitas und auch zum Teil mit den Horten damals schon entsprechend zu gestalten. Das war Neuland. Und wenn ich mir dann die großen Tarifauseinandersetzungen für die Erzieherinnen anschaue, 2009, 2014, 15, da ist die Gewerkschaft doch sichtbar als Gewerkschaft auch aufgetreten und nicht als ein Beamtenverein.
Wo liegen denn jetzt die Perspektiven dieser Gewerkschaft?
Die Perspektiven liegen zum einen darin, dass wir sehr, sehr deutlich den ganzen Tag von Schule neu gestalten müssen. Wir haben eine deutliche Zunahme an Ganztagsschulen. Sie werden in den nächsten Jahren weiter entstehen, sodass wir eine neue Pädagogik, wie es im 15. Kinder- und Jugendbericht, der gerade veröffentlicht wird, heißt, wir brauchen für die Schulen eine neue Jugendpädagogik, die ausgeht von den Kindern und Jugendlichen, die nicht von den eng begrenzten Fachwissensvermittlungen ausgeht, sondern die den Alltag von Kindern und Jugendlichen viel stärker in den Fokus nimmt. Und dazu bedarf es mehrerer Professionen an einem Ort. Wir werden über die IT-Spezialisten, über die Schulsozialarbeiter, wir werden mit Lehrern arbeiten, mit Psychotherapeuten, mit Logopäden, die gestalten den Alltag, weil wir die integrative Schule auch Stück für Stück gestalten müssen. Nicht nur integrativ und inklusiv im Sinne von Behinderung, sondern auch inklusiv im Sinne von Armut bedrohter Kinder mit in den Schulen zu integrieren. Wir werden die Frage von geflüchteten Jugendlichen mit in die Schulen reinnehmen. Hier besteht für die Schulen ein neuer Ansatz, der auch pädagogisch neu zu bewerten ist. Und da hoffe ich, dass die Ausbildung von Lehrern, von Sozialpädagogen, von Erziehern deutlicher als bisher den Fokus hat, dass wir die Kinder und Jugendlichen in ihren Lebenslagen in den Mittelpunkt nehmen und nicht so sehr nur eine Lernwerkstatt für Lehrerinnen und Lehrer gestalten.
Jetzt hat Thüringen ja mit anderen Bundesländern, davon gehe ich mal aus, den Bildungsplan entwickelt. Jetzt in Thüringen den Bildungsplan von bis zu 18 Jahre. Kann der auf diesem Gebiet entsprechendes Rahmenbedingungen schaffen, um diese Ziele zu erreichen, die du eben genannt hast?
Der Bildungsplan alleine ist einmal ein inhaltliches Gerüst, was gerade auch vom Thüringer Ansatz her 0 bis 18 sehr wohl die Möglichkeit bietet, vom pädagogischen Ansatz her dieses miteinander zu verbinden, was Kinder und Jugendliche den ganzen Tag brauchen. Aber dazu sind dann zwei Dinge notwendig. Erstens müssen die Rahmenpläne der Schulen auch deutlich verändert werden. Ja. Es hilft nichts, dass ein Bereich einen Plan entwickelt und der andere Bereich sagt, es ist ja schön, wie in Hessen, aber es interessiert uns nicht, wir machen unser Curriculum weiter. Und der zweite Punkt ist, es müssen die Rahmenbedingungen dafür auch da sein. Ich brauche Zeit, mich auf Kinder unterschiedlichster Art vorzubereiten. Ich brauche Zeit, Elterngespräche mal ganz anders zu führen, mit Eltern Dinge zu gestalten, die auch mit in die Schule reinzunehmen, wenn sie können, wenn sie es wollen. Ich brauche Zeit, um mit den unterschiedlichsten pädagogischen Gruppen auch in den Austausch zu treten. Und diese Zeit, die fehlt, die ist auch nicht im Rahmenplan einfach vorgesehen. Er ist ein Gerüst, aber er ist nicht mehr und nicht weniger.
und muss auch wahrscheinlich ständig weiterentwickelt werden und auf die Bedingungen angepasst
durch
werden.
Durch die Praxis dann. Durch die Praxis. Der nächste Schritt hilft uns nicht weiter. Ich habe immer so ein bisschen Bedenken gehabt gegen die Bildungspläne, die von oben herab auf die Kollegen geprasselt sind, sondern es muss jetzt im weiteren Schritt eigentlich eine Veränderung durch die Kollegen selber erfolgen. Die müssen die weitere Entwicklung des Bildungsplans selber schreiben.
Sie müssen den Plan annehmen, umsetzen und dann sagen, Moment mal, an der Stelle geht es nicht weiter, ja. Hier brauchen wir andere Lösungen, ja, oder vielleicht genau. Auch andere Rahmenbedingungen. Das erstmal. Ja. Vielen Dank erstmal für diese Information. Jetzt nochmal zurück zu dir. Mhm. Wenn du jetzt in den Ruhestand gehst, dann wirst du ja zurückblicken. Vielleicht schreibst du auch deine Memoiren.
Ich glaube nicht.
Schade. Ja. Wenn du die Ergebnisse deiner Arbeit einschätzt, was zählst du da zu deinen persönlichen Erfolgen?
Ich würde mal mit der größten Niederlage anfangen wollen, die gleichzeitig aber auch am Ende vielleicht noch ein Erfolg geworden ist, nämlich der 11-wöchige Kita-Streik in Berlin. Es war das erste Mal, dass in einer Stadt wie Berlin Tausende von Erzieherinnen 11 Wochen lang für einen Tarifvertrag über Arbeitsplatzbedingungen gestreikt haben. Wir haben damals verloren, weil die Wende dazwischen kam. Es war genau der Zeitpunkt der Wende. Hätten wir ein halbes Jahr später begonnen, hätten die Kollegen aus den Neubunds ja gleich mitmachen können in Berlin. Aber soweit, das war ein bitteres Erlebnis, aber es hat dazu geführt, dass die Kolleginnen und Kollegen auch gesehen haben, wir müssen uns gewerkschaftlich auf Dauer organisieren, um überhaupt etwas zu erreichen. Das waren damals relativ wenig Kollegen, die organisiert waren. Jetzt haben wir innerhalb der GEW doch eine relativ große Gruppe. Die GEW, und das ist ein Erfolg, auch den ich persönlich sehe, ist in allen politischen Gruppierungen der Kinder- und Jugendhilfe, beim Deutschen Verein für öffentliche und private Fürsorge, bei der BAG, BEK, der Bundesarbeitsgemeinschaft Bildung, Erziehung der Kindheit, wo alle Hochschulen zusammengeschlossen sind, beim Fachpreistag Sozialer Arbeit, bei der Arbeitsgemeinschaft Kinder- und Jugendhilfe, als akzeptiert als ein Träger von Bildungspolitik, der aber auch die Interessen der Beschäftigten vertritt. Und diese Kombination, dass wir das geschafft haben, da waren ja mehrere dabei, die hauptamtlichen und ehrenamtlichen Kollegen aus den Ländern, zusammen haben wir das immer gemacht, das war und ist ein Erfolg, den ich der GEW so ans Herz lege, dass sie an der Stelle weitermacht und nicht damit wieder in der Versenkung verschwindet, dass alle sagen, bei Caritas oder bei AWO oder bei Parin, ach naja, die GEW ist ja nur Gewerkschaft, sie hat ja nichts für die Professionsentwicklung dazu beigetragen. Das ist uns gelungen. Das zeigen auch unsere Mitgliederzuwächse ganz, ganz deutlich. Hier haben wir eine Akzeptanz. Unsere inhaltlichen Materialien, der Index of Inclusion, die Materialien zur Schulsozialarbeit, werden uns im wahrsten Sinne des Wortes aus den Händen gerissen, weil es inhaltliche Begleitsysteme sind für die alltägliche Praxis. Und das ist uns gelungen und das, finde ich, ist einer der größten Erfolge.
Das ist natürlich auch ein Ansporn jetzt für junge Kolleginnen und Kollegen, die in die Gewerkschaft eintreten, an dieser Stelle anzuknüpfen. Also nicht nur diesen gewerkschaftlichen Teil, sondern auch den bildungsinhaltlichen Teil voranzutreiben und weiterzuentwickeln. Ja. Was würdest du denn oder welche Aufgabe hast du nicht erledigt?
Nicht erledigt habe ich innerhalb der GEW deutlich zu machen, dass wir in den Strukturen der GEW Erzieherinnen und Sozialpädagogen stärker mit in die alltägliche Arbeit einbeziehen müssen. Das ist in den alten Bundesländern viel, viel weniger gelungen als in den neuen. Da ist es häufiger gelungen. Aber in den alten Bundesländern haben wir oft noch eine traditionelle GEW, die ihr Hauptwesen aus der Schule zieht und aus von Lehrerinnen und Lehrern und nicht so sehr von einer Beschäftigungsgruppe, die von der Kita bis zur Hochschule zur Erwachsenenbildung reicht. Das ist uns da eigentlich noch nicht so oft gelungen. Das ist ein Punkt, den wir auch oft vernachlässigt haben. Wir waren oft eine kleine Gewerkschaft in der Gewerkschaft und haben unsere Themen behandelt für uns, aber sie nicht anderen beigebracht, im positiven Sinne jetzt. Das ist ein Punkt, wo vielleicht die Nachfolger richtig dran arbeiten können.
Das ist ja auch immer als Chance der Gewerkschaft, der GEW angesehen worden, dass sie den Bildungsbereich umfasst, also von der Kita bis zur Hochschule und dass da also auch der Austausch möglich ist. Er müsste eigentlich auch, er liegt quasi auf dem Tisch, er müsste nur genutzt werden.
Ja.
Jetzt darf man Norbert Hocke nicht losgelöst sehen von Schulsozialarbeit. Das ist ein wichtiger Punkt, dem du dich immer wieder gewidmet hast. Zuletzt auch mit einer Broschüre, die Rolle der Schulsozialarbeit in der Menschenrechtserziehung. Schulsozialarbeit ist für viele oder in den neuen Ländern zum Teil erst neu entstanden. Mit einem ganz großen Schub hier in Erfurt nach dem Gutenberg-Massaker, ja. Aber dann wieder auch so ein bisschen scheinbar abgeflacht. Wie ist deine Einschätzung? Schulsozialarbeit in den neuen Bundesländern, was hat sich da getan?
In den neuen Bundesländern hat es nochmal einen Auftrieb in der Schulsozialarbeit durch das Bildungs- und Teilhabepaket gegeben. Hier war es möglich, dass Kommunen entsprechend dann auch Schulsozialarbeiter einstellen konnten. Aber generell ist das Problem, dass wir Kinder und Jugendliche in einer Bildungsinstitution haben und ihnen nur zu stark kognitiv, also über den Kopf hin, Wissen vermitteln wollen. Die Rolle der Schulsozialarbeit, es ist zweierlei. Sie ist einmal, dass sie den Jugendlichen in Hilfelagen wirklich Unterstützung bieten kann und zum anderen aber ein anderes Lernverständnis vermitteln kann, dass soziale Kompetenzen notwendig sind, dass man nicht nur im Schulgebäude lernen kann, sondern auch in einer Stadt lernen kann, dass wir andere Formen der Benotung hinbekommen, damit Kinder und Jugendliche hier einen Weg gehen können, ihr Wissen selbstständig auch sich so anzueignen, dass es für die Welt von morgen noch notwendig ist. Wir brauchen eine, wie ich mal sage, eine schulbezogene Kinder- und Jugendhilfe, die eben nicht nur im Freizeitbereich liegt. Da haben wir Jugendverbände, da haben wir auch entsprechende Clubs und so weiter. Sondern der Punkt ist, dass Kinder und Jugendliche sind sie den ganzen Tag und das sind sie vormittags und das sind sie auch bis in den Nachmittag hinein im ländlichen Bereich, wenn sie in diesem Schulgebäude sind. Und da muss es möglich sein, dass die beiden Professionen voneinander lernen und versuchen, sich gegenseitig zu ergänzen. Oft holt ein Lehrer eine Schulsozialarbeiterin, wenn sie Probleme haben. Das ist aber nicht die Aufgabe der Schulsozialarbeit, nur als Feuerwehr da zu sein, sondern sie sollte von Anfang an mitgestalterisch den Schulalltag mitplanen. Und dafür ist es notwendig, dass die Kultusministerkonferenz endlich einen Rahmen schafft, dass an jede Schule mindestens für 150 Schüler eine Sozialarbeiterin, ein Sozialarbeiter zur Verfügung steht, damit wir ein ganz anderes Verhältnis bekommen. Das ist, sage ich mal, jetzt in Berlin in den Grundschulen zum Beispiel gelungen, wo wir eine verlässliche Grundschule von morgens 6 bis abends 18 Uhr haben und Lehrer und Erzieherin gemeinsam den Tag mit den Kindern gestalten. Da sind nicht alle von 6 bis 18 Uhr da, das ist selbstverständlich. Aber es ist die Möglichkeit da, dass Eltern sich an die Erzieherin wenden, dass Lehrer sich an die Erzieherin wenden können, dass die gemeinsam 10 Stunden Unterricht haben, die Erzieherin, und dass die Lehrer die Kinder auch einmal in der Freizeit erleben. Eine völlig andere und neue Form, wie Kinder, die vielleicht im Unterricht Schwierigkeiten machen, in der Freizeit Verantwortung übernehmen für ein Projekt und in einer ganz anderen Situation gesehen. Und dieses gemeinsam zu gestalten, darin sehe ich eine der großen zentralen Aufgaben und Herausforderungen für die Schulsozialarbeit.
Das war Norbert Hocke von der GEW in Berlin und ich verabschiede mich damit hier aus der Sendung Bildung in Thüringen. Bis zum nächsten Mal. Beim nächsten Mal stehen dann Fragen, Theorie und Schule auf der Tagesordnung.
Keep my feet walking, see how they sink into sand and water. It feels like a break, and I had it all before. Keeps myself awake till it's all over. Need to feel safe in my own arms. Try to calm down in my own arms. There's no one else to hold me now. So all I have are my own arms. Da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da
you feel safe in my own arms. Try to calm down in my own arms. There's no one else to hold me now. So all I have are my own arms. So this can be a chance.